Danke vielmals der Band für das Lied, das eine gute Einstimmung war für unseren Predigttext. Aber zuerst vielleicht ein paar Worte noch zum Silas. Silas, du bist einmal schon da gewesen. Ich mag mich erinnern, etwa vor 5 Jahren. Ich bin ganz neu da gewesen. Am Jugendevent. Das hat mich mega beeindruckt. Schon lange her, aber ich glaube, du hast die gleiche Kappe angehabt, wie die jetzt, wo du gekommen bist. Ist mir aufgefallen, da ist mir geblieben, die coole Kappe. Aber viele kennen dich noch nicht, die da sind. Kannst du vielleicht 2, 3 Sätze sagen, wer du bist und wo du herkommst?
Ja, zuerst mal ein grosses Hallo. Mein Name ist Silas Wohler und in meinem Nachnamen versteckt sich eigentlich schon ziemlich viel, weil ich komme tatsächlich von Wohlen. Und das liegt im Kanton Aargau, also ich bin eigentlich ein gebürtiger Aargauer. Und mich hat es mit meiner Frau zusammen nach Dietlicken verschlagen, wo ich jetzt seit gut 1,5 Jahren der Pastor sein von der FEG Dietlicken. Mit sehr viel Freude.
Heute bist du also ein Verkündiger vom Evangelium und das wird man nicht einfach so, das kann man nicht einfach so lehren, wie sonst ein Beruf. Da braucht es zuerst, dass man dein Thema heute ist, dass man der Herrlichkeit Gottes begegnet ist. Kannst du uns kurz ein paar Sätze erzählen, wie du zu Jesus gefunden hast und wie er dir begegnet ist?
Kann ich gerne, ja. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber habe eigentlich bis 18,5 den christlichen Glauben als sehr langweilig empfunden und habe mich dementsprechend andere Vergnügen mir geholt. Und mit 18,5 habe ich so wirklich ein ganz eindrückliches Gotteserlebnis gehabt. Ja, meine Mami hat gemerkt, ich bin auf einem krummen Weg und sie hat mich dann angemeldet an ein Jugendcamp. Und ich habe gedacht, Snowboarden, das ist gut. Das andere, wo ich angekommen bin, habe ich nicht so toll gefunden. Und ich bin dann dort an einem Abend in einer Predigt, wo ich auch eher in der hinteren Reihe gehockt bin, mit mehr oder weniger Interesse, einer Frage begegnet. Und die Frage war, hast du echt das Lebensglück? Und ich musste merken, alles, was ich versucht habe, in meinem Leben an Vergnügen und Glück anzusammeln, das ist wie Sand. Oder man nimmt es auf und man kann es nicht haben, es verrinnt einem zwischen den Händen. Und in dem Moment musste ich sagen, nein, habe ich nicht. Und in dem Moment macht er einen Satz und er sagt, nur Jesus Christus kann das geben. Und in dem Moment war es, als würde eine Stimme direkt vom Himmel oben in mein Herz hinein sagen, nur Jesus kann dir das geben. Und in dem Moment sind alle Masken von meinem Gesicht runtergefallen und ich habe angefangen zu brüllen, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und ich habe gewusst, Gott ist real und er liebt mich. Und an dem Abend habe ich mir gesagt, ich möchte Gott mein ganzes Leben geben. Und das ganze Leben geben bedeutet auch Berufswahl und alles andere. Meine ganze Persönlichkeit habe ich abgelegt und ihm vor die Füße gegeben, sozusagen. Und ja, so hat es Gott geführt, dass ich heute die Botschaft weiter verkünden darf.
Da freuen wir uns ganz herzlich drauf. Ab jetzt überlasse ich dir die Bühne ganz alleine.
Vielen herzlichen Dank. Heute Morgen dürfen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar Gottes Herrlichkeit. Warum tun wir das? Ich bin überzeugt, je länger, je mehr wir uns mit Gottes Herrlichkeit beschäftigen, umso mehr werden wir selbst verändert. Und deshalb heißt das Thema Gottes Herrlichkeit verändert. Und ich möchte gerne den Predigttext lesen aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 8. Matthäus 17, 1 bis 8. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verwandelt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist es gut zu sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ich möchte gerne beten zum Anfang. Himmlischer Vater Jesus Christus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, wie wir es bereits gehört haben. Und Jesus, wenn ich über deine Herrlichkeit rede, dann sind das nur Worte. Aber ich bitte dich jetzt für heute am Morgen, dass du mit deiner Herrlichkeit in den Raum hineinkommst und sie ganz ausfüllst. Ich bitte, dass du jedem Einzelnen eine Begegnung gibst mit dir. Amen. Während meiner Studienzeit in Basel, da wohnte ich eine längere Zeit in einem Studentenheim. Und das war ein bisschen international geprägt. Und meine Schweizer Freunde und ich, wir haben gedacht, wir müssen doch unseren internationalen Gästen ein bisschen die Schönheit unserer Schweiz zeigen. Und so haben wir uns nach Chur begeben und sind dort in den Bernina Express eingestiegen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war auch noch nie dort und ich war dementsprechend auch sehr angespannt. Muss ich vorstellen, dieses Züglein hat so den Weg gezogen durch schöne Landschaften, Wälder. Mit der Zeit sah man so Bergwipfel und es war ganz schön. Aber als Schweizer kenne ich ja die Schönheit schon ein bisschen von der Schweiz, oder? Und danach mag ich mich noch gut erinnern, wir waren so an der Passebene angekommen und ich war da so im Gespräch. Und plötzlich habe ich so meinen Blick gewendet. Und da sah ich etwas, das mich einen Moment sprachlos gemacht hat. Vor mir plötzlich so die große Ebene und ich sah einen wundervollen Gletscher, wie er so ins Tal hineinkommt mit verschiedenen Wasserfällen. Und ich habe einfach so gedacht, wow, das ist herrlich. Das ist herrlich. Und dieses Bild bringt diese Herrlichkeit nicht so rüber, aber es ist wirklich so, wow. Ich war einen Moment sprachlos. In unserem Text ist es den Jüngern ähnlich gegangen. Es hat ihnen die Sprache verschlagen. Und das ist noch ziemlich untertrieben. Sie haben nicht irgendeine schöne Landschaft gesehen, sondern sie haben in dem Moment etwas gesehen, das unseren Verstand sprengt und das im Vergleich zu meinem kurzen Erlebnis absolut alles übertrifft. Jesus hat seinen Jüngern einen kurzen Moment seine Herrlichkeit gezeigt. Und wir lesen hier ab Vers 1, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er verwandelte sich vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht, und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihnen. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum erscheinen hier Mose und Elia? Wenn wir ins Alte Testament gehen, dann werden uns Mose und Elia als zwei der größten Glaubenshelden vorgestellt. Hier in unserem Text steht Mose für das ganze Gesetz und Elia steht für die Propheten. Jetzt, es gibt ja Leute, die sind so richtig Fan von etwas, so richtig fanatisch. Es gibt zum Beispiel Leute, die sind von Elvis Presley Fan. Die Leute, die kleiden sich wie Elvis, die tanzen wie Elvis, die singen wie Elvis. Und für solch eine Person wäre es das Allerbeste, eines Tages ihrem großen Idol zu begegnen. Aber das geht ja leider nicht mehr. Jetzt muss man wissen, für ein gläubiger Jude waren die alttestamentlichen Helden, vor allem Mose und Elia, aber auch andere, das waren so große Ikonen. Ich meine, die waren nicht irgendwelche Leute, sondern die haben ihre Geschichte geprägt. Ich denke, für die drei Jünger hier, waren das richtig große Vorbilder. Und jetzt sind sie auf diesem Berg mit Jesus und Elia und Mose ist bei ihnen. Also ich denke, die haben gedacht, wow, Mose und Elia sind hier auf unserem Berg, wow, und wir können sie sehen und in der Nähe stehen. Und danach haben sie realisiert, unser Meister, unser Rabbi, Jesus, steht sogar inmitten von ihnen, er spricht sogar mit ihnen, unser Lehrer steht unter ihnen, unser Lehrer ist mit ihnen zusammen. Wenn wir aber unseren Text genauer betrachten, ist hier etwas ziemlich Erschreckendes. Und zwar, nicht Mose und Elia stehen hier im Rampenlicht, sondern Jesus. Wir lesen sogar im Vers 8, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Jesus ist nicht ein Glaubensheld unter vielen, sondern Jesus stellt alle anderen hier wortwörtlich in den Schatten. In dieser Szene hier, auf diesem Berg, wird den Jüngern klar, Jesus übertrifft alle. Sie werden sich bewusst, Jesus ist nicht irgendein Prophet, er ist nicht ein Gesetzeslehrer, sondern Jesus ist mehr. Die Frage ist jetzt, wer ist Jesus? Und ich glaube, im Vers 2 finden wir die Antwort. Und er wurde verwandelt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Nun, um den Reichtum dieses Textes zu erfassen, ist es wichtig, dass wir kurz einen Sprung ein paar hundert Jahre zurückmachen. Weil dem damaligen jüdischen Leser, der diesen Text gelesen hat, wurde sofort bei diesem Vers die Erinnerung an eine alte Geschichte geweckt. Und zwar geht es um eine Person dort, die bereits hier auf unserem Berg ist, nämlich um Mose. Mose ist, wie bereits gesagt, einer der größten Glaubenshelden. Er hat spektakulär das Volk aus der jüdischen Gefangenschaft durch das Schilfmeer geführt und er war danach mit dem Volk am Berg Sinai. Am Berg Sinai passiert etwas ganz Besonderes, nämlich die Herrlichkeit Gottes kommt wie eine Wolke und ruht auf dem Berggipfel. Und das ist spektakulär gewesen. Und Mose durfte jetzt als einziger auf diesen Berg gehen. Jetzt, Mose ist vielleicht, darf ich das so sagen, ein bisschen dreist. Er ist jetzt hier in dieser Herrlichkeit drin. Und jetzt stellt er plötzlich eine eigenartige Bitte. Und zwar sagt er zu Jesus oder zu Gott, Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Ich meine, Mose wusste, dass da gibt's noch viel mehr. Und die Antwort Gottes finde ich erstaunlich. Nämlich Gott stimmt zu. Jetzt gibt es aber ein Problem an dieser Herrlichkeit. Und um das zu verstehen, müssen wir zuerst die Frage stellen, was ist genau Herrlichkeit? Wir müssen uns Herrlichkeit so vorstellen. Und jetzt kommt so eine große Begeisterung bei mir wach so. Gott ist heilig. Er ist vollkommen. Er ist makellos. Er ist perfekt. Er ist ewig. Er ist allmächtig. Er ist geduldig und gnädig und von großer Güte und so weiter. Die Bibel ist voll von diesen Herrlichkeitsattributen. Wenn wir jetzt alle Eigenschaften Gottes nehmen, einfach alle Eigenschaften der Herrlichkeit Gottes, die Summe davon, alle diese Eigenschaften, dann haben wir die Herrlichkeit Gottes. Also die Herrlichkeit Gottes ist alle Eigenschaften zusammen. Jetzt wird im Alten Testament ein besonderer Begriff gebraucht, und zwar im Hebräischen Kavod. Kavod bedeutet Gewicht. Stell dir einmal etwas Komisches vor. Du würdest jetzt das Gewicht dieses Raumes oder dieses ganzen Gebäudes nehmen und würdest es auf eine Waage stellen. Und das wäre viele Tonnen schwer, dieses ganze Gebäude. Wenn du jetzt die ganze Schweiz nehmen würdest, das könntest du gar nicht mehr wägen. Oder den ganzen Planeten. Ist absurd, oder? Und jetzt stell dir vor, du würdest das ganze Universum auf die Waage stellen. Wenn du jetzt auf diese Seite das ganze Universum hinstellen würdest und auf diese Seite die Herrlichkeit Gottes, das ganze Universum würde gar nicht ins Gewicht fallen. Die Herrlichkeit Gottes ist so dermaßen enorm und großartig und herrlich. Sie übertrifft alles. Jetzt, Mose sagt, ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott liebt es, uns seine Herrlichkeit zu offenbaren. Er weiß aber auch, ja, wenn ich Mose meine Herrlichkeit zeige, dann wird er sofort erdrückt. Das geht gar nicht. Und trotzdem will Gott seine Herrlichkeit offenbaren. Und jetzt steht Gott vor einem Problem und er löst das Problem wie folgt. Da sagt Mose in 2. Mose 33, stell dich auf diesen Berg. Und wenn ich an dir vorbeigehe, dann nehme ich dich, stelle dich in die Felsspalte hinein. Und wenn du dort drin bist, dann halte ich meine Hand über dich. Und danach gehe ich an dir vorüber. Und wenn ich vorübergegangen bin, dann darfst du danach kurz hervorschauen und mir hinter nachschauen. Mose schaut einen kurzen Moment hinter nach. Und dieser kurzen Augenblick, dieses kleinen Ausschnittes, hat eine solche verändernde Wirkung auf ihn, dass sein Gesicht strahlt. Und als Mose von diesem Berg kommt, leuchtet sein Gesicht. Die Leute fürchten sich vor Mose. Jetzt, wenn wir diesen Hintergrund jetzt berücksichtigen, hier sind wir in unserem Text wieder auf einem Berg. Und wieder kommt die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke darauf. Wir sehen hier Parallelen. Es gibt eine starke Ähnlichkeit und trotzdem ist hier unser Text ganz anders. Warum? Als Mose auf dem Berg war, leuchtete sein Gesicht. Er strahlte die Herrlichkeit Gottes ab, aber vielmehr wie der Mond die Sonne. Hier jetzt in unserem Text ist etwas anderes. Jesus strahlt die Herrlichkeit Gottes nicht ab, wie der Mond die Sonne, sondern Jesus ist die Sonne selbst. Jesus ist die Quelle des Lichts. Oder anders ausgedrückt, Jesus ist die Herrlichkeit Gottes leibhaftig. Wir lesen das zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist, und jetzt, das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Wow. Und jetzt in unserem Vers wird diese Tatsache deutlich in Vers 5. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Den sollt ihr hören. In dem Moment geschieht hier absolute Offenbarung. Die Jünger realisieren, Jesus ist nicht ein großer Prophet, er ist nicht ein großer Lehrer oder Wundertäter nur, sondern Jesus ist Gott selbst. Gott selbst steht hier leibhaftig vor ihnen. Manchmal frage ich mich, geht es uns nicht ähnlich in unserer Gesellschaft? Jesus wird verehrt. Jesus, der große Lehrer mit seinen weisen Gesetzen. Humanismus. Oder Jesus als der große Prophet. typisch im Islam. Oder Jesus als der grosse Heiler, Esoterik, New Age und so weiter. Jesus ist viel mehr, als wir denken. Jesus übertrifft unsere Vorstellungen. Und ich frage mich ein bisschen, geht es denjenigen Menschen, die sich als Christen bezeichnen würden, nicht häufig ähnlich? Wir verehren Jesus so als den Lehrer. Ja, sein Wort ist gut und biblische Ethik, das ist gut. Und meine Kinder sollen christlich erzogen werden, weil es ist gut. Aber Jesus ist mehr als einfach ein Lehrer. Jesus ist Gott. Er ist Herr. Er möchte uns nicht einfach belehren, sondern er möchte, dass wir unser Leben nach diesem Buch, und zwar in allen Bereichen, gestalten. Ich möchte dich fragen, bist du dazu bereit? Oder Jesus oder Heiler. Jesus ist gut, wenn es mir nicht gut geht. Und dann gehe ich so zu ihm und danach bekomme ich wieder neue Ermutigung. Oder ich bin krank und danach komme ich und Heilungsgebete, das ist super, Jesus heilt. Aber ich möchte fragen, teilen wir auch unsere guten Stunden, unsere schönsten Freuden, unseren Lebensgenuss mit dem allmächtigen Gott? Was gibt es Schöneres, als den Genuss mit jemandem zu teilen, der uns diesen Genuss gibt? Ich denke, es ist wichtig, dass wir Jesus nicht nur als Propheten oder Wundertäter oder Heiler oder Propheten behandeln, sondern als das, was er ist. Nämlich als Gott. Jetzt ist die Frage, die sich uns stellt. Die drei Jünger sind jetzt hier in dieser Herrlichkeit drin. In der Summe seiner Eigenschaften. Und jetzt stellt sich uns die Frage, wie reagieren jetzt diese Jünger? Was macht das jetzt mit ihnen? Und wenn wir unseren Text betrachten, dann stellen wir fest, es gibt so zwei Reaktionen. Und ich möchte gerne diese zwei Reaktionen mit euch betrachten. Die erste Reaktion ist Furcht und die zweite Reaktion ist Freiheit. Die erste Reaktion, Furcht. Als die Jünger hier mit diesem Gewicht konfrontiert werden, heißt es, wir lesen das in Vers 6, als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Die Reaktion auf die Herrlichkeit von den Jüngern ist totale Furcht. So große Furcht, dass sie umfallen. Das finde ich eigentlich eigenartig, weil bis jetzt waren sie mit ihrem liebevollen Meister unterwegs. Und plötzlich werden sie von panischer Angst gepackt. Und zwar vor ihrem Meister. Meine Frage ist, wieso? Die Antwort ist folgendes. Die Jünger sind plötzlich mit etwas konfrontiert, hier auf diesem Berg, das sie total übertrifft. Sie begegnen hier etwas oder jemandem, der herrlicher ist als sie. Und sie merken, hier gehören wir gar nicht hin. Ich war vor ein paar Jahren eingeladen an eine Hochzeit, und zwar von einem guten Freunden. Und wie man das so ja macht, man plant so einen kleinen Beitrag bei einem guten Freunden. Und ich habe mir gedacht, gut, ich mache das und ich bin eine sehr spontane Person. Und ich habe dann noch eine Person hinzugenommen und diese Person war noch spontaner als ich. Kurz gesagt, wir haben kurz vor dem Hochzeit uns zusammengesetzt und haben da so ein Liedchen geschrieben auf unserer Gitarre und haben das gesungen. Haben gedacht, das ist eine gute Idee. Jetzt war es so, dieser Beitrag war okay, er war vielleicht auch gut. Das Problem war jetzt, er wäre sicherlich gut gewesen, wenn er so während den anderen Beiträgen irgendwo gewesen wäre. Jetzt war aber das Problem, da wir sehr spontan sind, haben wir vergessen, den Beitrag anzumelden. Und wir haben danach spät gesagt, ja, wir haben auch noch etwas. Und dann hat mein Kollege oder mein Freund gesagt, ja gut, dann mach das nach dem Konzert. Und gesagt, gut, das machen wir. Jetzt gibt es ein Problem. Das Konzert, das vorher lief, das war ziemlich gut. Also, da waren Profimusiker am Spielen. Die haben gesungen, die haben musikalische Höchstleistungen auf dieser Gitarre gemacht. Und danach hieß es, gut, jetzt seid ihr dran. Und ich wusste, ich muss die gleiche Gitarre nehmen wie der Musiker von vorher. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, in diesem Moment packte mich wirklich die Angst. Ich hatte Angst, weil ich wusste, jetzt bin ich an einem Ort, wo ich gleich total übertroffen werde. Ich bin in der Gegenwart von Leuten, die viel herrlicher sind als ich. Jetzt gehe ich an einen Ort, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre. Und genau das passiert in unserer Geschichte hier. Jetzt, wir Menschen, wir sind ein bisschen so, wir denken so, wir sind eigentlich ziemlich gut. Ich bin ein guter Mensch. Das ist die größte Lüge, die so in unserer Gesellschaft existiert, aber das glauben viele Menschen. Ich habe noch nie mehr jemanden getötet, ich zahle regelmäßig meine Steuern und ich versuche, so gut es geht, ehrlich zu sein. Okay. Jetzt passiert Folgendes. Wenn jetzt diese Person plötzlich in die Herrlichkeit Gottes kommt, dann passiert etwas. Nämlich sie wird plötzlich total übertroffen. Und in dem Moment realisiert diese Person, ich bin gar nicht gut. Gott allein ist gut. Alles, was ich Gutes tue, das tue ich für mein Ego und für mich selbst. Ich bin hier an einem Ort, wo ich total übertroffen werde, an einem Ort, wo ich gar nicht bestehen kann. Das Gewicht dieser Herrlichkeit erdrückt und zeigt dieser Person gleichzeitig auf, ich kann hier nicht bestehen. Oder machen wir hier ein anderes Beispiel. Wir Menschen, wir haben so das Gefühl, so geht es mir teilweise, wir sind eigentlich ziemlich schlau. Wir sind klug so. Viele Menschen haben das Gefühl, ja, ich weiß, wie die Welt geht. So. Ich habe das verstanden, rational, ich bin Rationalist, ich bin eben von der wissenschaftlichen Seite. Jetzt kommt eine Person hier in diese Herrlichkeit, in diese Summe der Eigenschaften Gottes und plötzlich merkt sie, ich habe keine Ahnung. Sie ist plötzlich mit Allwissenheit und mit der Weisheit Gottes konfrontiert und im Kontrast zu dieser Herrlichkeit. Ich weiß nichts, ich denke eigentlich nur an mich selbst. Und in dem Moment realisiert die Person, sie wird total übertroffen. Sie hat einen Platz eingenommen, der ihr eigentlich gar nicht zusteht. Sie kann hier nicht bestehen. Nun, das ist die Realität. Die Furcht wird ausgelöst, weil wir völlig übertroffen werden in der Herrlichkeit Gottes und wir nicht bestehen können. Nun, die Bibel sagt, wir Menschen sind nicht nur unherrlich und Gott ist herrlich, sondern wir sind total unherrlich, wir sind sündig, wir sind schmutzig, wir denken nur an uns, wir ignorieren Gott, wir verletzen uns gegenseitig. Also das hier ist eigentlich noch ziemlich gut ausgedrückt. Jetzt ist es so, Gott ist heilig, rein, perfekt, vollkommen, makellos und wir sündig, schmutzig und so weiter. Und deshalb gehen diese beiden Bereiche nicht zusammen. Du kannst zum Beispiel nicht Licht und Dunkelheit zusammenbringen. Wenn Licht hier ist, dann ist die Dunkelheit weg. Und wenn du das Licht ausschaltest, dann ist Dunkelheit. Das geht nicht beides zusammen. Oder stell dir Feuer und Wasser vor. Das kann man nicht zusammenbringen, oder? Das geht entweder oder. Und genauso ist es bei uns. Entweder oder, aber das geht nicht zusammen. Und die Bibel sagt deshalb in Jesaja 59, Vers 2, unsere Sünde ist wie eine Mauer zwischen uns und unserem Gott. Viele Menschen merken das. Sie sagen so, ja, Gott ist so distanziert, ich spüre ihn nicht. Und ich denke mir häufig, klar spürst du ihn nicht. Du bist ja auch distanziert und Gott ist weit weg. Aufgrund unserer Sünde. Das ist ja die Realität hier. Jetzt stellt sich uns die Frage, Gibt es denn einen Ausweg? Gibt es denn einen Ausweg aus dieser Misere hier? Und ich muss, es tönt ein bisschen hart, aber wir können nicht besser werden, oder? Wir sind total hilfsbedürftig. Aber wenn wir hilfsbedürftig sind, dann brauchen wir Hilfe. Mit anderen Worten, wir sind auf einen Erretter angewiesen. Und hier kommt Jesus Christus ins Spiel. Ich habe mich gefragt, als ich den Text gelesen habe, jetzt sind hier Petrus, Johannes und Jakobus in dieser Herrlichkeit Gottes. Meine Frage war, warum werden sie nicht erdrückt? Warum sterben sie nicht? Die Antwort ist folgende. Weil Jesus bei ihnen ist. Weil er bei ihnen ist. Der Name Jesus bedeutet aus dem Hebräischen, Gott ist Rettung. Und jetzt ist es so schön. Gott weiß, dass wir nicht zu ihm gelangen können. Aber Gott liebt uns Menschen so sehr, dass es ihn schmerzt, nicht mit uns in dieser Gemeinschaft leben zu können. Gott ist vor Verlangen verzehrt, mit uns diese Gemeinschaft zu pflegen, aber er weiß, wir können nicht in die andere Sphäre rüberkommen. In dieser Erde nicht und auch wenn wir sterben nicht. Das heißt, das ist unser Los, in diesem Leben und nach diesem Leben in der Gottestrennung zu leben. Aber Gott sehnt sich nach uns. Und deshalb entscheidet sich Gott, sie können nicht zu mir kommen, aber ich kann zu ihnen kommen. Und deshalb wird der herrliche Gott Mensch wie wir. Und er kommt zu uns auf diese Erde. Doch er kommt nicht nur zu uns auf diese Erde, sondern Gott in Jesus Christus stirbt an einem Kreuz. Die Frage ist immer, wieso? Er stirbt den Tod eines Verbrechers im Schmutz, in der Unherrlichkeit und nimmt damit alle unsere Verfehlungen, alle unsere Sünden, allen unseren Schmutz auf sich. Mit anderen Worten, der herrliche Gott wird unherrlich, um uns Menschen durch seinen Tod herrlich zu machen. Und zwar völlige Reinheit von aller unserer Unherrlichkeit. Jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, wir können unsere Geschichte hier in Matthäus 17 nur verstehen. Wir können das, was auf diesem Hügel hier passiert, bei der Verklärung, nur verstehen, wenn wir einen anderen Hügel hier im Auge behalten, nämlich den Hügel Golgatha. Zwischen dem Hügel in unserem Text und dem Hügel Golgatha gibt es ziemlich viele Parallelen. Und zwar, der Hügel hier, wo die Jünger mit Jesus sind, liegt außerhalb von Jerusalem. Hier sind wir außerhalb von Jerusalem und auch Golgatha ist außerhalb von Jerusalem. Hier erscheint Jesus in der größten Herrlichkeit und strahlt wie die Sonne. Dort erscheint Jesus in der größten Schmach, in der größten Unherrlichkeit, die sich ein Mensch vorstellen kann. Auf diesem Hügel ist Jesus umgeben von den zwei größten Glaubenshelden, die es gibt. Auf diesem Hügel ist Jesus umgeben von zwei Schwerverbrechern. Auf diesem Hügel ruft Petrus, hier ist es so schön zu sein. Auf diesem Hügel taucht derselbe Petrus gar nicht mehr auf, weil er sich so schämt für seinen Jesus. Auf diesem Hügel lesen wir, Jesus hatte ein Lichtkleid an. Auf diesem Hügel wird Jesus das Kleid vom Leibe gerissen. auf dem Hügel der Verklärung ruft Gott selbst, dies ist mein geliebter Sohn. Auf dem Hügel Golgatha ruft ein sündiger Hauptmann, ein Römer, dies ist Gottes Sohn. Wir sehen also, zwischen dem Hügel in unserem Text und dem Hügel Golgatha gibt es eine Verbindung. Mit anderen Worten, das Bestehen in Gottes Herrlichkeit ist nur möglich auf dem Hintergrund des Hügels Golgatha. Weil dort wurde alle unsere Unherrlichkeit, alle unsere Sünden und unser Schmutz für immer beseitigt. Und deshalb ist es uns möglich, weil Jesus uns Weinrecht in diese Beziehung, in diese Herrlichkeit Gottes zu kommen, weil er durch sein Blut alle unsere Unherrlichkeit deckt und für immer aus seinem Gedächtnis löscht. Und das ist wunderbar. Das ist das Evangelium. Wir haben gesehen, die erste Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes ist Furcht. Und ich möchte euch sagen, das ist eine gute Reaktion. Zuerst müssen wir uns vor Gott fürchten, weil die Furcht treibt uns auf unsere Knie. Und erst wenn wir auf den Knie sind vor dem lebendigen Gott, erst dann wird er uns annehmen und uns die Stellung geben, die er inne hat, nämlich die Stellung in der Herrlichkeit. Die zweite Reaktion, ein kurzer letzter Punkt meiner Predigt, ist, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann werden wir frei. Jetzt ist die Frage, wieso? Und wir finden hier den Anhaltspunkt im Vers 4. Als die Herrlichkeit Gottes kommt, sagt Petrus etwas ziemlich Eigenartiges. Und zwar heißt es hier, Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist es gut zu sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich diesen Text gelesen habe, ist mir das vorher nicht aufgefallen, aber als ich ein bisschen geforscht habe, ist mir plötzlich aufgefallen, Petrus will drei Hütten bauen. Jesus, Elia, Mose. Aber für sich selbst? Petrus baut hier keine Hütte für sich selbst und auch nicht für seine Freunde. Warum nicht? Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ich glaube, der ist ganz entscheidend. Und zwar streift es das Grundproblem unserer Menschheit. Luther, der bekannte Reformator, hat das Grundproblem der Menschheit auf eine einfache Formel gelegt. Er hat gesagt auf Lateinisch Homo incurvatus in se, was übersetzt heißt, der in sich gekrümmte Mensch. Luther hat gesagt, der Mensch ist so. Er ist in sich selbst gekrümmt und der Mensch geht so. Und das heißt, der Mensch fragt sich die ganze Zeit, was denken jetzt die anderen Menschen über mich? Wie sehe ich heute aus? Wie wirke ich auf andere? Wie wirke ich gleich jetzt, wenn ich hier vorne stehe, auf euch? Wir Menschen, wir sind in einer andauernden Selbstbespiegelung. Und deshalb vergleichen wir uns immer gegenseitig. Wir sind immer am Vergleichen, weil wir auf uns selber, wie der und ich, oder? Und wir gehen so weit, und das ist krankhaft. Wir gehen so weit, dass wir nicht nur uns selber mit anderen vergleichen, sondern wir vergleichen auch den Besitz von uns mit den anderen, obwohl ja der Besitz von Gott kommt. Aber wir vergleichen nicht nur den Besitz, sondern wir vergleichen sogar unseren Partner mit dem anderen Partner. Und der hat diesen, es ist eigentlich völlig krank. Und jetzt ist die Frage, warum vergisst er sich selbst in dem Moment? Und jetzt ist das Schöne, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, in dem Moment passiert etwas. Nämlich, Petrus ist plötzlich so eingenommen von der Herrlichkeit Gottes, dass er sich selbst total vergisst. Er staunt so über Gottes Schönheit, über Gottes Allmacht, über diese Eigenschaften, über dieses Licht, über dies, dass er den Blick von sich selbst wegnimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Je mehr wir in unserem Leben Gottes Herrlichkeit entdecken, umso freier werden wir von uns selbst. Gottes Herrlichkeit befreit uns von uns selbst. Und deshalb sagt hier Petrus, es ist so schön, hier will ich Hütten bauen, hier will ich bleiben für immer. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann ist es das Schönste, Beste, Befreiendste, das uns überhaupt passieren kann. Jetzt ist die Frage ganz praktisch, wo können wir jetzt Gottes Herrlichkeit begegnen? Wie können wir in unserem Leben diese Herrlichkeit immer wieder neu entdecken? Wir haben es in unserem Text gesehen. Und ich glaube, hier ist der Schlüssel. Die Herrlichkeit Gottes finden wir in Jesus Christus, weil Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes leibhaftig ist. Mit anderen Worten, wenn wir der Herrlichkeit Gottes begegnen wollen, müssen wir auf Jesus Christus sehen. Hebräer 12, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich glaube, die größte Herrlichkeit Gottes zeigt sich in seiner größten Unherrlichkeit, nämlich am Kreuz. Die größte Herrlichkeit Gottes sehen wir am Kreuz. Deshalb ist der Schlüssel für alles immer das Kreuz, auch für unsere eigene Veränderung. Jetzt ist die Frage doch, okay, wir müssen auf Jesus sehen, wir müssen Jesus begegnen. Wo können wir jetzt Jesus Christus begegnen? Wie können wir Begegnungen mit ihm haben? Und ich möchte dir ganz zuerst ans Herz legen, Jesus findest du an dem Ort, wo du alleine bist. Nämlich zuallererst in deinem stillen Kämmerlein. Matthäus 6,6, geh in dein stilles Kämmerlein, wo dein himmlischer Vater, es heißt dort nicht hineinkommt oder vielleicht mal auftaucht, sondern ist. Wo dein himmlischer Vater ist. Das heißt, wenn du dich irgendwo alleine hinbegibst und Gott suchst, dann ist er da. Er kommt nicht plötzlich, sondern ist da. Er ist bereits da, wenn du kommst. Und deshalb möchte ich dir von ganzem Herzen aufs Herz legen, suche jeden Tag die Gegenwart Gottes. Suche sie im Gebet. Und vor allem suche sie hier im Wort Gottes. Weil das ist das Wort Gottes und Jesus spricht zu uns aus diesem Buch. Wir finden Jesus in diesem Buch. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich lese fast, ich muss wirklich sagen, fast jeden Tag in der Bibel. Es gibt so gewisse Tage, da Ferien und so, da ist irgendwie alles schräg, aber ich lese, ich würde sagen, jeden Tag darin. Und manchmal ist es einfach so, ich lese und ja, du sollst das nicht tun, du sollst ein bisschen mehr Disziplin haben, ja, das nehme ich. Und plötzlich springt mich etwas an, da klatsche ich, da beginne ich zu jubeln. Und es ist es nicht ähnlich wie zum Beispiel in einer Ehe, oder? Man redet mit seinem Partner und das ist Alltag. Kommunikation. Ich spreche, er spricht oder sie spricht mit mir. Was hast du gemacht? Ich habe heute das gemacht. Schön, ich war an der Universität. Danke, ja, schön. Gemeinschaft pflegen. Und plötzlich spricht mein Partner oder meine Partnerin etwas, sage ich, wow, das ist voll spannend. Wow, das ist, und so ist es auch mit Jesus. Versteht ihr, diese Herrlichkeit ist nicht immer Lichteffekte. Da waren nur drei Jünger dabei. Die Lichteffekte, die gibt's auch und du gehst auch mal auf deine Knie in Tränen, wenn die Herrlichkeit Gottes dich so richtig trifft. Aber vieles der Herrlichkeit Gottes ist hier schon drin und Gott ist da und er spricht mit dir. Auch wenn du nicht jedes Mal vom Stuhl fällst. Gottes Herrlichkeit ist hier in diesem Wort. Und Gottes Herrlichkeit ist auch hier im Gottesdienst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Gottes Herrlichkeit ist jetzt hier. Und du wirst in diesem Moment verändert, obwohl noch alle auf den Stühlen sitzen. Der Heilige Geist ist auch oft sanft, oder? Und er verändert uns jetzt gerade. Und besonders auch in der Anbetung. Wir haben es schon gehört vorher von Matthias. Er hat den Psalm zitiert, oder? Dass Gott über der Anbetung wohnt. Jetzt möchte ich zum Schluss noch so ein kleines ganz praktisch eine Anwendung, vielleicht mit einem Missverständnis aufräumen. Wir haben so in unserem Leben zwei Bereiche. Und zwar berühren sich die eigentlich fast nicht. Der eine ist so der geistliche Bereich und der andere ist so der weltliche Bereich. Und vielleicht kennt ihr das so, am Morgen vor dem Aufstehen gehst du kurz in den geistlichen Bereich. Herr Jesus, hier bin ich, gebrauche mich. Und danach gehst du so zum Essen und kurz vor dem Essen gehst du wieder kurz zurück. Danke Jesus fürs Essen und danach isst du das wieder weltlich. Und danach bist du im Geschäft, das ist weltlich, oder du bist danach mit deinen Arbeitskollegen und danach isst du wieder kurz und kurz vor dem Essen springst du rüber und sagst Danke, Amen und danach gehst du wieder zurück. Dann arbeitest du hier in diesem Bereich und kurz vor dem, vielleicht gehst du nach Hause und liest du in dem Wort, dann bist du wieder hier und danach kurz vor dem ins Bett gehen, wieder hier und so. Also eigentlich springst du wie ein geistlicher Springfrosch immer hin und her zwischen diesen Bereichen. Oder so. Hin und da und wie, und es ist wie ein Handy, oder? Du kommst so, ja, Jesus, Halleluja, danke, und jetzt, dann legst du es wieder hin, jetzt bin ich bei der Arbeit, und danach, kurz vor ins Becken, ja, hier bin ich wieder, das ist so unser Verständnis. Und ich sage, das ist auch gut. Wir sollen hier besonders in diesem Bereich die Herrlichkeit Gottes suchen. Jetzt gibt es aber eine wichtige Überlegung, und zwar die Bibel kennt diesen Dualismus nicht, sondern in der Bibel ist es viel eher so. Mit anderen Worten, ich würde sagen, die Fläche hier ist noch größer. Und ich glaube, wir können die Herrlichkeit Gottes auch ganz praktisch in unserem Alltag erleben. Ein kurzes Beispiel. 1. Korinther 10. Ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ich habe mich gefragt, wie kann ich zur Ehre Gottes essen? Wie kann ich zur Ehre Gottes trinken, oder? Und plötzlich habe ich festgestellt, aha, wenn ich das Essen genieße, was passiert dann? Wenn man genießt, dann macht man, oh, das ist gut, wow, das ist super, man beginnt zu loben, oder? Jetzt kann ich etwas genießen, loben, aber ich kann es genießen, und zwar in Gott genießen. Und zwar, ich finde es gut, ich empfinde Freude und ich sage, danke Gott. Wenn ich plötzlich verstehe, dass ich einen Magen nicht nur zur Nahrungsmittelaufnahme habe und dass es das Essen Mittel zum Zweck ist, sondern das Essen schmeckt auch brutal gut und es ist etwas Schönes. Das hat Gott geschenkt. Danach kann Essen und Trinken plötzlich zu Lobpreis werden. Ich esse und ich genieße, ich denke, wow, Gott, wow, bist so gut. Oder die erste Dusche am Morgen, warmes Wasser, denkst, das ist so schön, danke Gott. Oder danach bist du bei deiner Freundin oder bei deiner Frau, du umarmst sie und du merkst, oh, Jesus lebt in dieser Person. Und wenn ich diese Person umarme, umarme ich Jesus in ihr. Danke Gott für diese Person, danke, dass ich dich in dieser Person umarmen darf. Und danach wird plötzlich der Alltag, diese beiden Bereiche, die kommen zusammen. Und im Alltag, in der Geschäftswelt, findet plötzlich Lobpreis statt. Lobpreis, oder? Man merkt, die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur in der Kirche, auch ist sie verdichtet, sie ist auch in meiner Geschäftswelt. Sie ist auch bei meinen Kindern, die mir Gott geschenkt hat. Und dann beginnen die Lobpreis zu leben. Lobpreis als Lebensstil. Und das wünsche ich mir ganz besonders für eure Gemeinde, dass ihr so diese Perspektive haben könnt, Gott in allem zu genießen. Der bekannte Kirchenvater Augustin hat gesagt, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu genießen. Und zwar in allem. Und das ist so etwas, das habe ich irgendwie vor ein paar Jahren entdeckt und ich habe mir gesagt, ich möchte ein Genießer werden, der Herrlichkeit Gottes in allem. Und es ist so schön, dieser Bereich, der geistig ist, kommt so in mein Leben hinein und ich bin so darin, auch wenn ich gar nicht besonders an einem speziellen Ort bin. Und ich möchte euch ermutigen, geht ins Gebet, sucht Gott in der Stille, lest die Bibel, aber genießt ihn auch in allen erdenklichen Alltagssituationen. Weil je mehr wir Gottes Herrlichkeit entdecken, umso freier und umso veränderter werden wir. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für jede einzelne Person hier. Und Jesus, dein Wort ist wahr. Und ich bitte Jesus, dass diese tiefe Wahrheit dieses Textes in unserem Leben Realität werden darf. Jesus, wir können das nicht aus uns tun, aber du kannst es in uns schenken, durch deinen Sohn Jesus Christus. Geh durch die Reihe, Jesus, und zeige uns deine Herrlichkeit, jeden Tag neu. Auch jetzt, wenn wir Abendmahl feiern. Amen.